Und von daher bin ich so überzeugt, dass das, was in der Bibel steht, alles korrekt ist und wahr ist. Ich gebe zu, dass ich vielleicht nicht alles verstehe, was in der Bibel steht. Vielleicht habe ich vielleicht 10% davon verstanden, vielleicht auch 20%. Aber ich bin sicher, dass ich mein ganzes Leben lang nicht zu Ende kommen werde mit dem Studium und mit dem Verständnis der Bibel. Und wie unser Bruder Reimer das eben schon so schön sagte, im Anfang, was war im Anfang? Es gibt da unterschiedliche Übersetzungen. Die eine Übersetzung sagt, am Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Die Elberfelder Bibel, die ich für mich so zu eigen gemacht habe seit 45 Jahren, ist für mich da präziser. Dort steht, im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Und was ist der Unterschied da? Gut, im Anfang ist mehr als am Anfang. Am Anfang bedeutet, dass wir am Anfang einer Zeitrechnung sind, einer Zeitrechnung stehen. Aber im Anfang, da kann auch schon vor dem Anfang etwas noch gewesen sein, was wir heute nicht kennen. Wir wissen, dass irgendwann die Zeitrechnung eingeführt wurde von Gott. Zum Beispiel, wenn wir daran denken, dass am vierten Tag erst Sonne, Mond und Sterne zur Bestimmung der Zeiten gemacht wurden. Und trotzdem gab es schon diese Tage. Ja, erster Tag, es ward Abend und es ward Morgen, erster Tag. Es gab schon den 24-Stunden-Tag, da steht das hebräische Wort Jom. Und Jom meint immer den 24-Stunden-Tag. Aber wir wollen hier zu dem Thema kommen und gerade das erste Buch Mose, die ersten Kapitel, lassen mich nicht los. Die Bibel sagt uns, wer Gott naht, muss glauben, dass er ist. Also wer Gott kennenlernen will, muss zunächst einmal davon überzeugt sein, dass dieser Gott auch wirklich existiert. Sonst jagt er einem Phantom nach. In der Welt gibt es 18 Millionen Juden, die an den Gott der Bibel glauben. Es gibt 1.870.000.000 Christen. Es gibt über 1.014.000.000 Moslems. Es gibt 751 Millionen Hindus, die im Hinduismus verwurzelt sind. Wobei, in den Hinduismus kann man nur hineingeboren werden. Man kann nicht als Außenstehender Hinduist werden. 334 Millionen Buddhisten, eine Religion, die aus dem Hinduismus entstanden ist. Und alle nehmen für sich in irgendeiner Form in Anspruch, dass es eine Art Religion gibt und einen Gott gibt. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Der Gott der Bibel stellt sich vor. Das steht in 1. Mose 1, Vers 1. Wir kennen das, aber was sagt es wirklich aus? Ich kann in diesem Satz eigentlich nicht ein einziges Wort menschlich oder mit meiner Intelligenz oder mit meinem Verstand wirklich erklären. Das geht gar nicht. Ich weiß nicht, wann ist im Anfang? Wann war das? Ich kann zurückrechnen und die Bibel erklärt mir das anhand der ganzen Generationen, die in der Bibel aufgezeichnet werden, dass wir 6000 Jahre Menschheitsgeschichte haben, die nachvollziehbar ist. Alles Weitere darüber hinaus ist Spekulation. Ich weiß also nicht, ob im Anfang vor 10.000 Jahren war, ob es vor 30 Milliarden Jahren war oder vor 4,5 Milliarden Jahren, wie die Schöpfungsgegner sagen. Und dann Gott schuf. Erstmal, wer ist dieser Gott? Er stellt sich dort als der Gott vor, als der Elohim. Das ist der Schöpfergott. Das Wort schaffen ist ein hebräisches Wort und das bedeutet Hazar oder Bara heißt es. Das bedeutet aus etwas machen aus etwas nichts. Also ich nehme eine Handvoll Luft und auch das ist noch Materie und da forme ich jetzt etwas draus, eine Erde. Ich kann das nicht. Der Schreiner braucht Holz, um das Holz zu bearbeiten, um eine Türe daraus zu machen, ein Fenster oder sonst etwas. Der Maurer braucht Zement und Steine, um da einen Baustein oder einen Bausatz zu bauen von einem Haus. Hier wird uns mitgeteilt, dass der Gott der Bibel etwas getan hat, was gar nicht da war und plötzlich war es da. Oder welche Himmel sind da eigentlich gemeint? Von denen die Bibel hier spricht. Ist das der Sternenhimmel? Ist das das Universum? Ist das der dritte Himmel, den die Juden meinen? Und interessant ist eins, das fällt mir an diesem Satz auf. Die Himmel werden in der Mehrzahl genannt. Und ich gehe davon aus, dass dieser erste Satz nicht nur das ganze Universum, sondern alles, was sich dahinter bewegt, auch gemeint ist. Der Himmel, wo Gott ist, wo Gott heute thront, Und er schuf die Erde. Und interessant ist, er redet hier nicht von Erden, er redet hier nicht von vielen Sternen, sondern er redet von einer Erde. Das beantwortet zunächst einmal die Frage, dass es auf den anderen Planeten keine Lebewesen geben kann. Das, was Menschen heute sagen, nur weil man auf Mars rostige Stellen gefunden hat, da muss mal Wasser gewesen sein, weil da eben Eisen durch Wasser gerostet ist. Und wenn Wasser da war, dann gab es auch Leben da, ist alles Illusion. Dieser Satz in der Bibel ist die ganz, ganz klare Aussage, dass die Erde der zentrale Mittelpunkt Gottes in der Schöpfung ist. Und dass sich alles um diese Erde, auf dieser Erde dreht. Und das alles, was da drumherum ist, die Sterne, Sonne, Mond und Sterne, praktisch als der Lobpreis Gottes sind. Und die Sterne zum Beispiel, so lesen wir es im Psalm, verkünden eine Botschaft, die unauslöschlich ist. Die Menschen können die Augen verschließen, die Sterne sind da. Die Menschen können sich die Ohren zuhalten, die Sterne sind da. Sie erinnern daran, ganz stumm, Gott ist der Schöpfer. Ob du an den Südpol gehst oder an den Nordpol, an den Äquator oder ob du dich vielleicht in Gummading in einer Höhle verkriechst. Die Sterne sind unauslöschliche Botschaft Gottes an die Menschen. Ich bin der Schöpfergott. Ich finde das großartig, wie die Bibel sich da in der Schöpfung beweist. Gott stellt sich vor. Das ist das. Gott schuf aus dem Nichts ohne Aufwand von Zeit und Kraft die Erde als Mittelpunkt des Universums, die Himmel, Wohnort Gottes, Sternenhimmel, Universum. Gott stellt sich vor als der Schöpfergott Elohim und als der ewig Seiende, JWHW. Wir sprachen gestern drüber, ich habe da wohl einen Sprechfehler gemacht, dass ich vom Griechischen sprach, ist natürlich das Hebräische, wo es nur die Konsonanten drin gibt, die Mitlaute, wo es keine Vokale gibt. Der Gott der Bibel ist für Menschen einfach unvorstellbar. Die Bibel sagt uns, dass der eingeborene Sohn, der in des Vaters Schoß ist, diesen Gott kundgemacht hat. Er ist das Bild des unsichtbaren Gottes. Matthias Claudius schildert in einem Lied etwas. Seht ihr den Mond dort stehen? Er ist nur halb zu sehen und ist doch rund und schön. So sind wohl manche Sachen, die wir getrost belachen, weil unsere Augen sie nicht sehen. Mein Vater hat früher immer so einen leichten Witz gemacht. Er war Atheist. Wenn also der Neumond so war, hat er gesagt, Jochen, guck dir den Mond mal an. Was meinst du, was da jetzt für eine Enge für die Menschen ist, die da oben leben? Weil nur die Mondsichel des Neumondes zu sehen war. Seht ihr den Mond dort stehen? Er ist nur halb zu sehen und ist doch rund und schön. So sind wohl manche Sachen, die wir getrost belachen, weil unsere Augen sie nicht sehen. Ja, wir stolzen Menschenkinder sind eitel, arme Sünder und wissen gar nicht viel. Wir spinnen Luftgespinste und viele andere Künste und kommen weiter von dem Ziel. Gott sprach, lasst uns Menschen machen. In unserem Bild uns ähnlich. Und dann lesen wir, und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild, nach dem Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Erstens mal, Gott schuf. Ich erklärte das Wort eben, er machte aus dem Nichts. Das Zweite, was uns die Bibel mitteilt, Gott machte den Menschen. Es war also nicht nur eine Schöpfung, dass er jetzt schuf aus dem Nichts und dass der Mensch aus dem Nichts einfach entstanden ist, sondern hier steht auch, dass Gott den Menschen machte. Und Gott bildete den Menschen. Und ich weiß nicht, ob ihr schon mal darüber nachgedacht habt. Habt ihr schon mal eine Handvoll Staub in die Hand genommen und versucht, da ein Gebilde draus zu machen? Eine Handvoll trockenen Staub, nehmt sie mal in der Hand und macht da mal eine formvollendete Figur draus. Das fällt immer wieder in sich zusammen. Erst wenn du Wasser dazu tust, dass das so ein bisschen lehmig wird, dann, solange wie das Wasser drin ist, kannst du dann etwas formen. Aber Gott bildete den Menschen aus Staub. Und noch etwas. Gott schuf den Menschen als Mann und Frau. Wisst ihr, was hier deutlich wird? Dass Gott von vornherein die zwei Geschlechter vorgesehen hat. Männlich und weiblich. Dass er das unterschiedlich machte und bildete, die Frau aus dem Mann heraus geschaffen hat, ist eine zweite Sache. Aber hier gibt die biblische Tatsache, der Schöpfungsbericht ganz klar, dass Homosexualität absolute Sünde ist vor Gott. und Gott solche Menschen dahin gibt, die weiterhin darin behaftet bleiben. Gott hat mit einem ganz bestimmten Ziel den Menschen geschaffen als männlich und weiblich. Und jeder Mensch, der sein Geschlecht verleugnet, ist vor Gott ein Sünder, der im Alten Testament sogar mit dem Tod bestraft wurde. Gott nahm jetzt dieses Gebilde, das er gebildet hatte, und hauchte in seine Nase den Atem des Lebens. Und wir lesen, und der Mensch wurde eine lebendige Seele. Es lohnt sich schon, einmal ganz wörtlich diese Worte zu lesen. Gott hauchte in seine Nase Atem des Lebens. Und wir lesen die Reaktion dieser Materie. Der Mensch wurde eine lebendige Seele. Lebendig ist dasselbe Wort wie Seele, sowohl im Hebräischen wie auch im Griechischen. Es ist also eine Doppelmoppelung, ja? Man könnte meinen, hier ist der Mensch auf Ewigkeit ausgelegt. Das sagt dieser Vers noch nicht aus, obwohl es so ist. Der Herr Jesus sagt einmal im Matthäus-Evangelium Kapitel, ich glaube, es ist im 10. Kapitel, fürchtet euch nicht vor den Menschen, die zwar in der Lage sind, den Leib zu töten, der Seele aber nichts anzuhaben vermögen. Sie können sie nicht töten. Fürchtet vielmehr den, der sowohl den Leib als auch die Seele in das Feuer der Hölle zu werfen vermag. Interessant ist Folgendes: Der Hauch Gottes hat sich nie wiederholt. Es war einmalig, Gott hauchte. Und deshalb spricht die Wissenschaft zu Recht, wenn also Kinder gezeugt werden, von Fortpflanzung. Es ist praktisch bestehendes Leben weitergeben. Gott hat das ganz wunderbar gemacht. Gott hat die Eva nicht eingehaucht, sondern er nahm bestehendes Leben, er nahm eine Rippe aus Adam und formte daraus die Eva. Atem des Lebens, Geist oder Odem Ruach. 1. Mose 1, Vers 2 ist das gleiche Wort. Der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Und 1. Mose 2, Vers 7, wo Gott in die Nase des Menschen Lebens hauchte, Atem des Lebens hauchte und der Mensch eine lebendige Seele wurde. Der Mensch im Bilde Gottes, er hat eine Sprache, ohne schmutzige Bemerkung, ohne die Gossensprache, die wir heute haben. Er hat eine Schrift, anständig. Er hat eine Biografie, das heißt eine Geschichte. Er weiß, er ist von Gott her geschaffen. Der Mensch kann schöpferisch tätig sein. Wir erleben das ja in diesen Tagen, dass hier Geschwister Ideen haben, können wir nicht das machen und das tun. Der Mensch kann denken. Der Mensch hat einen Willen. Und das ist der Kernpunkt auch in dieser Evangelisation. Wenn ein Mensch nicht will, dass er die Rettung Gottes annimmt, dann nimmt er sie nicht an. Und Gott lässt ihn. Gott lässt dem Menschen seinen Willen. Warum? Weil Gott Liebe ist. Und der Mensch kann lieben. Er ist aus Liebe ausgelegt. Und da gehört alles dazu. Auch das Erotische, das Sexuelle. Als der Jesus gefragt wird, was ist das oberste Gebot, da sagt er, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Verstand und mit deiner ganzen Kraft. Wenn einer dieser Punkte fehlt, ist die Liebe nicht vollständig zwischen zwei Menschen oder die Liebe zwischen dem Schöpfer und dem Geschöpf. Gott erwartet diese vollständige Liebe von uns Menschen zu ihm. Und das versteht er auch in den zwischenmenschlichen Beziehungen zwischen Mann und Frau in der Ehe. Seit dem Sündenfall kann der Mensch neben der Liebe auch hassen. Er hat Schimpfworte, er hat eine unehrliche Sprache und seit dem Sündenfall gibt es neben der Wahrheit auch Lüge. Der Sündenfall, was ist das? Plötzlich tritt in die Menschheitsgeschichte ein Akteur ohne Biografie aus der Finsternis ins Licht. Ein Akteur, von dem nichts gesagt wird, wo er herkommt. Er ist plötzlich da, es kommt die Schlange. Die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes. Und sie sagte zu Eva, sollte Gott wirklich gesagt haben, von allen Bäumen dürft ihr nicht essen, die im Garten Eden sind? Wer ist diese Schlange? Ist sie der Teufel? Das wird uns nicht erzählt in 1. Mose 3. Sein Name, der Böse, der Fürst, der Gott dieser Welt, der Lügner, Beelzebub, der Menschenmörder von Anfang, so wird er von Jesus Christus im Neuen Testament bezeichnet, aber nicht in 1. Mose 3. Er heißt Diabolos, und ich möchte euch einmal dieses Wort erklären, was es wirklich bedeutet. Wir sagen immer, das Wort ist das griechische Wort Diabolos, das bedeutet durcheinanderwerfen, also alles in Unordnung bringen. Nein, das ist nicht richtig. Das Wort Dia ist uns ja bekannt von der Fotografie. Dias sind Bilder, die durchleuchten, durch die das Licht durchleuchten kann und das Bild an die Wand werfen kann. Dia heißt hindurch und Bolos heißt werfen. Der Teufel will nicht durcheinander werfen, sondern er will durchwerfen. Und das bedeutet, er will dich benutzen, um Gott zu beleidigen. Er will den Menschen benutzen, um Gott zu treffen. Durch mich kam die Sünde in die Welt. Römer 5, Vers 12. Das hat der Teufel geschafft. Er hat mich benutzt, damit Gott beschmutzt wurde. Satan ist total zielgerichtet. Er will durch uns ganz allein Gott treffen. Das ist sein Ziel. Er ist der Satan, er ist der Widersacher Gottes. Der Teufel hat die Gläubigen für die Ewigkeit verloren, aber nicht für die Zeit. Bitte beachtet das einmal. Für die Ewigkeit ist ein Kind Gottes unantastbar für den Teufel. Wenn mein ewiges Leben, das ich habe, verloren gehen könnte, wäre es kein ewiges Leben, dann wäre es verlorenes Leben. Oder begrenztes Leben bis zu dem Zeitpunkt, wo ich eben verloren gehe. Aber die Bibel sagt ganz klar, wer den Sohn Gottes hat, hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Wer an den Sohn Gottes glaubt, hat ewiges Leben. Das ist wie eine mathematische Gleichung. Wer an den Sohn Gottes glaubt, hat ewiges Leben. Und das ist unverlierbar. Einmal Kind Gottes, immer Kind Gottes. Warum? Weil Gott zu seinem Wort steht. Und für mich ist das so unbegreiflich, weil ich so ein Schwächling bin, auch in meinem Glaubensleben, dass ich nur sagen kann, dieser Gott muss stark sein. Wenn der von meiner Schwäche abhängig wäre, wäre das ein erbärmlicher Gott. Wenn durch meine Schwäche ich verloren gehen könnte, das wäre schrecklich. Was nützte mir dann der Glauben? Aber, und der Teufel hat die Christen, die wiedergeborenen Menschen, für die Ewigkeit verloren. Aber hier in der Zeitlichkeit bringt er mich zu Fall. Da stellt er mir ein Beilchen, da falle ich voll auf die Nase. Da versage ich. Und der Teufel attackiert gerade Christen, die demonstrieren, dass sie ewiges Leben haben, dass sie den Herrn Jesus als Heiland haben. Die attackiert der Teufel am meisten. Sei es durch Krankheit, durch Not, durch Schwierigkeiten im Berufsleben, Arbeitslosigkeit und alles, was dazugehört. Der Teufel lässt nichts unversucht, um uns zu schaden. Und er will damit Gott wieder treffen. Der Teufel hat viel Macht, aber Gott ist Allmacht. Der Akteur ohne Biografie. In Offenbarung 12, Vers 9 wird er uns geschildert. Da heißt das griechische Wort Megadrakon. Wir sind ja heute so fremdsprachenbegabt. Unsere deutsche Sprache besteht ja nur noch aus englischen Worten und aus griechischen Worten und so. Mega heißt also dieser Übergroße. Der große Drache, die alte Schlange, der Teufel und Satan genannt wird, der Verkläger der Erlösten. Er verklagt die Erlösten, aber wir sind erlöst. Er hat nichts mehr in der Hand gegen mich. Die Schlange in 1. Mose 3, hebräisch Nepesh, leuchtende Erscheinung. Die Schlange hat der Eva unwahrscheinlich imponiert. Wenn die Schlange so gewesen wäre, wie sie heute ist, wäre die Eva davongelaufen. Wenn hier jetzt so eine Boa Constrictor rein, so eine 8-Meter-Schlange hier, Riesenschlange reinkäme, ich glaube, da ging ein Aufschrei hier durch uns und wir würden das Weite suchen. Aber die Schlange im Garten Eden war ein schönes Tier, sie imponierte Eva. Und man hat in Indien Riesenschlangen gefunden, wo man auf dem Schlangenfell, an der Schlangenhaut festgestellt hat, dass diese Schlange einmal Arm- und Beinansätze gehabt hat. Also muss dieses Tier einmal biologisch degradiert sein, wo es naturwissenschaftlich keine keine Erklärung für gibt. Als erstes, die Schlange missbraucht die Sprache. Hat Gott wirklich gesagt, dass ihr von all den Bäumen im Garten Eden nicht essen dürft? Aber die Wahrheit war vor der Lüge. Die Lüge kam erst durch Satan, er ist der Vater der Lüge, und durch die Sünde in der Welt. Wie ist die Reaktion des Menschen auf die Lüge Satans? Das ist interessant, wie Eva reagiert. Eva sagt, von den Früchten des Baumes, der in der Mitte des Gartens steht, sollt ihr nicht essen, hat Gott gesagt. Und ihr sollt sie nicht berühren, damit ihr nicht sterbt. Das hat Gott gar nicht gesagt. Wo wusste Eva das her? Als Gott dem Menschen, dem Adam, diesen Auftrag gab, von allen Früchten darfst du essen, nur von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen sollst du nicht essen, denn an dem Tag, da du davon isst, wirst du gewisslich sterben. Das hat er zu einem Zeitpunkt dem Adam gesagt, als Eva noch gar nicht existierte. Eva konnte also diese Information nur von Adam haben. Und jetzt kommt die Religion dazu. Hier, sie macht etwas dazu, was Gott gar nicht gesagt hat. Gott, ihr sollt nicht davon essen und ihr sollt sie nicht berühren, damit ihr nicht sterbt. Seht ihr, das ist der Mensch. Da baut Eva schon die erste religiöse Tat auf. Sie wiederholt nicht nur das, was Gott gesagt hat, von den Früchten des Baumes, der in der Mitte dieses Gartens steht, sollt ihr nicht essen und sollt sie nicht berühren, damit ihr nicht sterbt. Gott hat nichts davon gesagt, dass sie die Frucht nicht berühren durften. Aber so sind wir Menschen. Wir sagen auch heute die Bibel und. Ich habe mich gefragt, warum schweigt eigentlich Adam, obwohl er dabei war? Der stand daneben. Der kriegt das alles mit. Kann das sein, dass in unserem Christentum oft so vieles schief geht, weil die Frauen das Sagen haben? Nichts gegen die Frauen. Aber die Stellung der Frau oder die Stellung der Schöpferordnung Gottes ist kristallklar. Sie heißt Gott, Christus, Mann, Frau. Das ist keine Degradierung der Frau, sondern im Gegenteil. Gott hat gesagt, ich will dem Mann eine Hilfe machen, eine Ergänzung, die ihm entspricht. Erst mit der Frau ist der Mann komplett vor Gott. Denn Gott schuf den Menschen männlich und weiblich. Ehe ist gewollt bei Gott. Obwohl es Menschen gibt, die darauf verzichten und Gott das auch voll akzeptiert. Aber der Mann ist erst komplett durch die Frau. Was wäre ich als Evangelist hier, wenn meine Frau diese Arbeit nicht mittragen würde? Wenn die quer im Stall stehen würde und wird das nur immer nörgeln und so sagen, dann könnte ich das sein lassen. Sondern erst diese Ergänzung, dieses gemeinsame Diensttun, das ermöglicht die Freude am Leben in dieser Welt. Ich weiß nicht, warum Adam geschwiegen hat. Der Biss in die Frucht wird zum Gewissensbiss für den Menschen. Adam und Eva wurden zu erbärmlichen Feiglingen. Statt zu Gott zu gehen, wandten sie sich zu den Feigenblättern. Sie fliehen und sie nehmen Feigenblätter und bedecken damit ihre Blöße. Vorher hatten sie sich nicht voreinander geschämt. Es gab kein Schamgefühl, das war gar nicht notwendig, weil ja auch nichts Böses dazwischen zwischen Gott und dem Menschen war. Angst und Zittern vor Gott. Warum sind sie nicht zu Gott gegangen? Unser Problem ist heute das Gleiche. Wenn wir merken, dass wir etwas am Kerbholz haben, dann laufen wir davon, verstecken uns in irgendeinem Schneckenhaus, statt zu Gott zu gehen und ihn um Vergebung zu bitten, dass wir wieder versagt haben. Auch ich muss das immer wieder jeden Tag neu lernen, wenn ich versage, dass ich sage, Herr, und das ist oft eine Überwindung, es tut mir leid, dass ich das getan habe. Feigenblätter sind trotzdem kein Schutz für die Menschen. Gottes Stimme kann man hören. Offenbarung 3, Vers 20 sagt, wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, zu dem werde ich hineingehen und mit ihm essen und er wird mit mir essen. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, zu dem werde ich hineingehen und mit ihm essen und er mit mir. Wie oft hat Gott schon mit dir geredet? Hast du seine Stimme schon gehört? Er benutzt Menschen, Brüder und Schwestern, Evangelisten, Lehrer, die dich mit seinem Wort vertraut machen. Hörst du darauf? Adam und Eva, sie hörten die Stimme Gottes des Herrn. Und hier wird der ewig Seiende zitiert in 1. Mose 3. der im Garten Eden wandelte. Gottes Stimme hören: Adam, wo bist du? Die erste Frage Gottes. Die Frage geht auch heute Abend an dich, geht an sie ganz persönlich. Adam, Mensch, wo bist du? Adam heißt von der Erde genommen, Adama, oder mein Geschöpf, wo bist du? Hast du schon mal eine Orientierung vorgenommen, eine Standortbestimmung, wo du stehst? In der Finsternis, fern von Gott, losgelöst, willst nichts damit zu tun haben? Aber du hast deinen eigenen Glauben, dein eigenes Gottesbild, deine eigene Religion und bist doch irgendwie unglücklich. Gottes Frage ist heute noch hochaktuell. Er stellt sie jedem Menschen 2 bis 3 Mal in seinem Leben, so sagt es Hiob 33. Wenn du in Adam bist, dann bist du ein Todeskandidat. Wenn du so lebst wie der erste Mensch, der in Sünde gefallen ist, dann trifft für dich zu, dass die Folge der Sünde der Tod ist. Aber es gibt eine Möglichkeit, in Christus zu sein, in Gemeinschaft mit Christus zu sein. Das bedeutet, ewiges Leben haben. Zweite Frage Gottes: Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Scheinbar haben die beiden, wir lesen das im ersten Buch Mose im 2. Kapitel, die beiden waren nackt und sie schämten es sich nicht. Sie hatten gar kein Empfinden für ihr Nacktsein. Aber dann kommt die zweite Frage Gottes: Aufgrund der Sünde erkannten sie und sie schämten sich und sie machten sich Feigenblätter, einen provisorischen Schutz. Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Gott bestätigt das Schamgefühl des Menschen, indem er den Menschen Leibröcke aus Tierfellen macht. Und liebe Geschwister, liebe Zuhörer, lassen Sie sich etwas sagen als Belehrung hier, dass Gott hergeht und ignoriert die Feigenblätter und macht Leibröcke aus Tierfellen. Hier floss das erste Blut in der Bibel, um den Menschen seine Blöße, seine Scham zu bedecken, die durch die Sünde ausgelöst wurde. Gott respektiert das Schamgefühl der Menschen. Das bedeutet für uns als Menschen, dass auch wir Schamgefühl haben sollen, dass wir nicht perverse Werbungen von Waschmitteln sehen sollen mit nackten Frauen und so weiter, dass wir nicht perverse Witze machen sollen über die Erotik und alles, was damit zusammengehört. Achten wir einmal auf das Schamgefühl unserer Kinder, der nachwachsenden Generation. Wie gehen wir damit um? Das gehört mit dazu. Gott respektiert dieses Schamgefühl, das der Mensch hat, seitdem er in Sünde gefallen ist. Die dritte Frage Gottes an Adam. An Adam: Was hast du getan? Mit einem dicken Ausrufungszeichen. Er spricht hier die Verantwortlichkeit des Menschen an. Er geht nicht zur Eva. Er macht Adam verantwortlich. Und wir lesen, Gott trieb den Menschen aus dem Garten Eden, die verloren gegangene Gemeinschaft mit Gott. Wenn man das einmal liest, ja, Gott trieb den Menschen raus. Ich weiß nicht, ob er eine Peitsche gehabt hat oder was. Ich kann mir vorstellen, dass Adam sich geklammert hat, vielleicht an den Baum des Lebens oder an irgendetwas, um nicht raus zu müssen. Aber Gott trieb den Menschen aus dem Garten Eden, damit der Mensch nicht hergehe und von der Frucht des Baumes des Lebens esse und ewiglich leben muss in seiner Sünde. Welch eine Tragödie für dieses Ehepaar. Sie kamen in eine andere Welt, eine Welt, wo es schlimm zuging. Dornen und Disteln, im Schweiße des Angesichtes essen. Ich weiß nicht, das ist auch wieder so eine biblische Aussage. Da gibt es ein modernes Wort für, das heißt Stress. Wenn ich arbeite, komme ich in Schweiß. Das ist ganz natürlich, wenn auch noch die Sonne so scheint wie heute. Aber dass ich auch noch im Schweiße meines Angesichts essen muss, das bedeutet, ich werde hingetrieben. Wie komme ich weiter? Die Sorge um meinen Lebensunterhalt. Was muss ich weiter tun, damit ich am Leben bleibe? Ich muss meine Frühstückspause ganz schnell beenden, um wieder zur Arbeit zu kommen. Im Schweiße deines Angesichtes sollst du essen. Schlimm. Eine totale Situation, die wir gar nicht nachvollziehen können. Eva ist die erste Frau, die schwanger wird. Adam erkannte Eva und sie gebar einen Sohn. Was muss das für die Eva gewesen sein? Da gab es keine Hebamme, da gab es keinen Kreissaal, da gab es keine Mutter, die ihr hätte helfen können, als Geburtshelferin. Sie war ganz allein auf sich allein gestellt. Sie gebärt einen Sohn und sie ist total stolz darauf. Sie nennt ihn Kain. Das heißt so viel Erworbenes, Gewinn. Wir wissen ja alle, dass wir mit der Namensgebung bei unseren Kindern auch etwas verbinden. Hier bin ich sicher, dass Adam und Eva in Kain den Hoffnungsträger, dass er die Bereicherung war für die Familie, nachdem die Sünde gekommen war, dass er derjenige sein würde, der ja wieder besser werden wird als Mensch. Der zweite Sohn, der geboren wird, wir wissen nicht, wann er geboren wurde, bekommt einen ganz anderen Namen. Nichtigkeit oder auch Hauch. Enttäuschung der Eltern, vielleicht über Kain, dass er ihre Erwartungen nicht erfüllt hat. Kain und Abel, die Söhne von Adam und Eva. Kain war äußerlich ein äußerst frommer Mann. Aber innerlich war er unfromm. Das zeigt seine Herzenseinstellung. Er nimmt nämlich von den Früchten des verfluchten Erdbodens und bringt sie als Opfergabe. So nach dem Motto, Herr, das habe ich geleistet und der Erfolg gehört mir, aber ich gebe dir davon was ab. Er opferte das Erstbeste als Frucht seiner Arbeit. Abel war ganz anders. Er war innerlich fromm. Er gab sein Bestes von den Erstlingen der Herde. Er erinnerte sich daran, dass Gott seinen Eltern Leibröcke gemacht hatte von Tieren. Er erinnerte sich an das Tieropfer und dass Gott die Blöße der Eltern bedeckt hatte durch das Tieropfer. Wer Gott naht, muss glauben, dass er ist. Hebräer 11, Vers 6. Ein Bild von der Stiftshütte hier intern, wo hier rechts das Allerheiligste ist, wo der Gnadenstuhl ist und die Bundeslade ist. Wer Gott naht, muss glauben, dass er ist. Das bedeutet, wer mit Gott in Verbindung treten will, muss sich bewusst sein, dass dieser Gott absolute Wirklichkeit ist. Und zwar in seiner völligen Größe, Gerechtigkeit, Heiligkeit und Liebe. Abel hatte das geschnallt. Abel hatte das begriffen. Kain hat Gott nicht für voll genommen. Und dann geschieht der Brudermord. Und das ist das Schlimme. Blut fließt auf die Erde. Seitdem das Blut Abels vergossen wurde, besteht für diese Erde keine Chance mehr der Erlösung und der Errettung für die Ewigkeit. Deshalb sagt Jesus Christus, Himmel und Erde werden vergehen, meine Worte werden nicht vergehen. Die Elemente werden einmal aufgelöst werden im Brand. Wir haben heute Morgen darüber nachgedacht. Elemente kann man nicht auflösen nach physikalischen und chemischen wissenschaftlichen Erkenntnissen. Aber hier werden solche Dimensionen von Hitzegraden entstehen, dass selbst die Elemente aufgelöst werden und es keine Chance gibt, dass Himmel und Erde bestehen werden. Auch die Himmel nicht. Selbst da, wo Gott wohnte, ist die Verunreinigung zustande gekommen durch Satan, als Luzifer, der Sohn der Morgenröte, der Glanzstern der Morgenröte, sich über Gott erhob und größer sein wollte als Gott. Da entstand das Böse. Deshalb müssen Himmel und Erde vergehen. Und es wird einen neuen Himmel und eine neue Erde geben. Und der alte Himmel und die alte Erde sind nicht mehr und auch das Meer ist nicht mehr. Das Bild der Unregelmäßigkeit, der Zügellosigkeit, der Gefahren, der Trennung, der Unstetigkeit, es gibt es nicht mehr. Es wird einmal ewige Herrlichkeit sein bei Gott im Himmel, wenn wir bei ihm sein werden. Aber Satan, diese Glanzgestalt, diese Nepesh, er wird einmal in dem Feuersee landen, von dem die Bibel spricht, viermal in der Offenbarung 19 und 20. Von dem Feuersee, der mit Schwefel und Feuer brennt, das unauslöschliche Feuer.
Werner Gitt hat das einmal so geschildert. Er sagt, das ist wunderbar vorstellbar heute, dass diese ganze Welt, das ganze Universum von Tausenden von Zwergsternen, ja, besteht. Zwergsterne sind Sterne, die auf das 5000stel ihrer Größe zusammengepresst sind, komprimiert sind. Wenn die Erde ein Zwergstern wäre, dann hätte die Erde, die jetzt einen Durchmesser von ca. 12.000 Kilometern hat, einen Durchmesser von ungefähr 3 Kilometern, 3,4 oder 2,8. Man müsste das nochmal nachrechnen am Taschenrechner. Und es wird einen Zeitpunkt geben, wo diese Zwergsterne in unserem Universum einmal, ja, extrahieren werden, also explodieren werden. Es wird Atomexplosionen geben, unvorstellbaren Ausmaßes, wo diese Sterne auf ihre ursprüngliche Größe, ja, explodieren werden. Und Werner Gitt sagte mir, weißt du, Jochen, da sind Tausende von diesen Sternen. Das wird ein Feuersee sein in unserem Universum. Das wird unvorstellbar sein. Da wird es keine Feuerwehr geben, die dieses Feuersee jemals löschen wird. Und Gott hat gesagt, dass dieser Feuersee, das Feuer der Hölle, bereitet ist für den Teufel und seine Engelwelt. Und dass Gott nicht will, dass irgendein Mensch dorthin kommt. Aber es wird Menschen geben, die in die Hölle kommen, weil sie selber die Entscheidung dafür getroffen haben. Weil sie das Angebot Gottes, der errettenden Gnade, abgelehnt haben. Weil sie gesagt haben, es gibt keinen Gott. Oder ich will mit diesem Gott nichts zu tun haben. Die Familientragödie von Adam und Eva ist nicht die einzige geblieben. Aber die Fragen, die Gott stellte, sie haben auch heute noch Gültigkeit. Er fragt dich heute Abend, Adam, wo bist du? 1. Mose 3, Vers 9. Nehmen Sie oder nimm du bitte heute Abend deine Standortbestimmung vor. Bist du außerhalb von Gott? Dann bist du ein verlorener Sünder, der auch einmal in dem Feuer der Hölle landen wird. Gott will das nicht, aber es ist deine eigene Entscheidung. Und Gott respektiert deine Entscheidung, wenn du sagst, ich will mit dir nichts zu tun haben. Aber die Konsequenz dieser Entscheidung trägst du selber, ganz persönlich. Die zweite Frage, die Gott stellt, wo ist dein Bruder Abel? Adam, wo bist du? Das ist an die Ungläubigen gerichtet, die Gott abgelehnt haben, die nicht glauben, dass er Wirklichkeit ist. Aber an die Gläubigen ist die Frage gerichtet, wo ist dein Bruder Abel? Siehst du die Menschen hier in Gomadingen, die in die Hölle gehen? Die, weil sie keine Sündenvergebung haben, unerrettet bleiben? Die immer noch meinen, weil sie in eine Kirche, in eine Freikirche gehen oder zu einer Gemeinde oder Gemeinschaft gehören, das reicht aus. Die meinen, dass sie fromme Werke tun und dass es Sakramente gibt, die sie in den Himmel retten. Nennen Sie mir ein Sakrament, das sie in den Himmel bringt. Es gibt nur eins. Und das steht in Römer 5, Vers 15. Ein Sakrament ist eine Gnadengabe. Das heißt das Wort Sakramentum. Und dort wird uns gesagt in Römer 5, Vers 15, dass Gott eine einzige Gnadengabe hat und die heißt Jesus Christus. Und an Jesus Christus kommt niemand vorbei. Wo ist dein Bruder Abel? Wo ist unser Rettersinn? Dass wir unsere Retterliebe, dass wir Menschen sagen, du gehst hoffnungslos in die Hölle. Und das ist eine biblische Tatsache, da kommst du nicht dran vorbei. Das dritte ist, was hast du da getan? Gott appelliert heute Abend an deine Verantwortung. Und er nimmt deine Verantwortung dir nicht ab. Jeder Mensch, egal ob er 7 Jahre ist oder ob er 30 Jahre ist oder 70 Jahre, ist voll verantwortlich für sich selber, solange er bei gesundem Menschenverstand ist. Und er nimmt uns die Verantwortung nicht ab. Was hast du getan? Hast du dich entschieden, als Gott rief, Adam, wo bist du? Hast du dich gegen ihn entschieden, dann bleibt diese Frage mit dem Ausrufungszeichen, was hast du getan? Wer Gott naht, muss glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Wer Gott naht, muss glauben, dass Gott Wirklichkeit ist. Und denen, die ihn suchen, wenn du ihn wirklich suchst, wird er ein Belohner für dich sein. Er wird dich belohnen, indem er dir das Herz öffnet. Und dir ewiges Leben schenkt. Ewiges Leben, die Garantieerklärung Gottes, er gibt dir dann den
Heiligen Geist als Unterpfand. Es ist die Anzahlung auf das ewige Leben. Du lebst weiter in dieser Welt nach deiner Bekehrung als Mensch. Ich habe mir gesagt, Herr, du hättest eigentlich viel besser einen Engel aus mir gemacht, dann hätte ich es viel leichter bei meiner Bekehrung. Wenn ich jetzt hier als Engel vor euch stände, wäre das vielleicht sehr imponierend für euch, aber ihr würdet an mir verzweifeln, dann wird Jesus sagen, ja, der hat gut reden, der ist ja auch ein Engel. Aber Gott hat mich als Mensch in dieser Welt gelassen. Und Gott lässt Christen als Menschen in dieser Welt, damit andere Menschen nicht an diesen Menschen verzweifeln. Als Mensch bin ich trotzdem Kind Gottes und darf anderen Menschen sagen, ich bin nicht besser als du, aber ich habe etwas Besseres. Ich habe ein Erlebnis gehabt in meinem Leben, wo Jesus Christus mein Retter geworden ist, mein Erlöser, wo er mich befreit hat von meiner Sündenschuld und er mir gesagt hat, Jochen, und jetzt schenke ich dir ewiges Leben. Du bist jetzt Kind Gottes und dein Vater ist der Ewigseiende, der Schöpfergott, der Elohim und der Jahwe, Jehova oder wie immer wir das aussprechen. Der Herr Zebaoth, der Herr der Herrscher, dieser große, unfassbare Gott, er ist dein Vater. Und er wird alles tun, um dich in seiner Hand zu behalten. Er wird keine Chance geben, dass jemand dich aus seiner Hand entreißen kann. Das motiviert mich, auch euch diese Botschaft weiter zu sagen. Die Familientragödie findet ein gutes Ende am Kreuz auf Golgatha, wo die Liebe Gottes so sichtbar wurde, dass er mich geliebt hat, obwohl ich dreckig war, voll Sünde, voll Schmutz, dass jeden anderen Menschen wahrscheinlich davor geekelt hätte, dass man gesagt hat, so einen Kerl kann man nicht lieben. Gott hat mich trotzdem geliebt. Und er liebt auch sie, egal wie viel Dreck sie am Stecken haben, egal wie viel Schmutz du vielleicht in deinem Leben aufgehäuft hast, auf andere Menschen geworfen hast. Gott liebt dich und er möchte, dass du zu ihm umkehrst, damit du ewiges Leben empfängst. Wir wollen miteinander stille werden und soweit es uns möglich ist, wollen wir noch einmal aufstehen und beten.